dass ihr dabei seid bei Letzte Reihe, dem Podcast der Vosbos Bad Tölz. Ihr entscheidet, wer ans Mikro kommt und welche Themen wir besprechen. Mein Name ist Markus Theil. Sprecht mich einfach an im Schulhaus oder schreibt an die Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Folge 10. Schule mit Migrationshintergrund. Das ist unser heutiges Thema und eine Premiere ebenso, denn heute nicht nur ein Schüler, sondern auch eine Lehrkraft mit dabei, Frau Imeri.
Ja, hallo.
Ich darf dich Lena nennen, natürlich.
Richtig.
Und an deiner Seite ist der Valentin. Hi.
Hallo.
Valentin, wir drei reden also heute über Schule mit Migrationshintergrund. Warum betrifft dich dieses Thema? Hast du deinen Migrationshintergrund hier für uns parat? Wie war dein Lebensweg?
Ja, also ich bin in Italien geboren, in Sardinien. Meine Mutter kommt aus Ungarn und mein Vater ist in Sardinien geboren. Mit 9 Jahren bin ich dann nach Deutschland gezogen und ich bin dann auf der Schule gekommen, also in der 3. Klasse in der Grundschule. Ich hätte auch mit der 4. weitermachen können, aber ich habe mich entschieden zu wiederholen. Und ja, seitdem lebe ich in Deutschland.
Und hast da erst angefangen, Deutsch zu lernen in der 3. Klasse?
Ich habe schon in Italien ein bisschen angefangen, damit ich nicht ganz von neu anfangen müsste. Aber es waren so nur basische Sachen.
Verstehe. Und dann bist du sofort nach Bad Tölz gekommen oder in welche Stadt?
In Wolfratshausen. Also ich wohne auch immer noch in Wolfratshausen und muss jeden Tag nach Bad Tölz fahren jetzt. Aber der Umweg ist ganz klein. Ich war in der Grundschule in Wolfratshausen und ich war dann auch auf der Mittelschule in Wolfratshausen, wobei ich danach nach einem Jahr sofort zur Realschule gewechselt habe. Und da mein
Quali, wahrscheinlich den Quali in der 9. Ja. Und dann die mittlere Reife nach der 10.
Ja, genau.
Genau, ja. Ja, wir kennen uns aus, wir haben schon mal mit Schülern zu tun gehabt hier an der Schule.
Hin und wieder.
Ja, jetzt hören wir schon, Lena, du sprichst schon, Albolina ja mit vollen Namen, da hört man schon etwas den Migrationshintergrund, aber du bist ja in Deutschland geboren.
Bin eine waschechte Tegernseherin.
Ja, das hört man doch sofort. Aber trotzdem habe ich dich natürlich gern eingeladen, weil auch du kannst über Migrationshintergrund berichten.
Absolut.
Wie ist deine familiäre Situation?
Ja, also ich bin zwar in Tegernsee geboren, auch in Deutschland aufgewachsen. Ich bin nie irgendwie woanders gewesen, längere Zeit. Aber ich bin so dieses, ich würde sagen, diese typische Gastarbeitergeschichte. Mein Großvater kam in den 70er Jahren her, natürlich auf der Suche nach Arbeit und von Nordmazedonien, heute Nordmazedonien, damals Jugoslawien. Und mein Vater kam mit 13 her, eigentlich weil er krank war und die medizinische Versorgung hier einfach besser war, ist dann eben geblieben, hat hier seine Ausbildung gemacht, also unter ganz anderen Umständen, als man sich das heute vorstellen kann. Also es gab keine Deutschkurse, die an jeder Ecke stattgefunden haben. Wenn er erzählt, das ist wirklich traurig zum Teil. Er saß in dieser Klasse, hat kein Wort verstanden, nichts. Ihm fehlte auch ein bisschen Zeit einfach, weil er ja lange im Krankenhaus war. Naja, er hat es dann trotzdem ganz gut geschafft, würde ich sagen. Und wir sind geblieben tatsächlich. Und ich bin dann eben in Tegernsee geboren. Meine Schwester in Berlin, mein Bruder in Bremen.
Oh, auch das ist Multikulti.
Ja.
Berlin, Bremen,
innerdeutsch,
Bayern.
Genau.
Das ist die richtige Triple B.
Und seit 2001 sind wir dann eben wieder in Holzkirchen.
Ja. Redet ihr zu Hause noch häufiger über diese Geschichten, die du gerade so angedeutet hast?
Also es ist einfach Teil von uns. Es gehört total dazu und wir sind auch zu Hause, würde ich sagen, überwiegend albanisch. Also wir reden eigentlich nur albanisch, allein von der Sprache her. Und ich sage immer, es sind so zwei Lenas, die es gibt. Es gibt einmal die Lena, die dann aus der Tür tritt und einmal die Lena, die reinkommt nach Hause. Das ist angefangen beim Essen, wie gesagt, die Sprache, also alles gehört da irgendwie dazu.
Ist es bei euch auch so, Valentin, dass ihr zu Hause noch viel Italienisch oder Sardisch spricht sogar?
Ich selber kann kein Sardisch, nur mein Vater und meine Oma können das. Und das ist eigentlich eine Sprache an sich, es ist nicht ein Dialekt von Italienisch. Und zu Hause reden wir aber schon Italienisch. Früher konnte ich noch Ungarisch, aber jetzt nicht mehr, es ist eine sehr komplizierte Sprache. Und ich höre halt, meine Mom ruft immer wieder meine Tanten an und die mitten. Und da gibt es auch irgendwie eine Abzweigung. Ich kann mich mit meinen Eltern richtig gut verständigen. Aber da gibt es halt auch manchmal dieses Gefühl, weil ich nicht als Italiener bezeichnet werde, nicht für meine Familie und nicht für meine Eltern, sondern als praktisch Deutscher. Ich habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und mir wird auch gesagt, dass ich einen deutschen Akzent habe, wenn ich Italienisch rede.
Und wenn du Deutsch sprichst, hört man manchmal vielleicht auch raus, dass du nicht hier geboren bist? Sagt dir das auch manchmal jemand? Dein Deutschlehrer zum Beispiel oder deine Deutschlehrerin?
Ehrlich gesagt hat mir das noch niemand gesagt. Aber vielleicht sagen das Leute einfach nicht. Ja. Ich bin mir da ein bisschen unsicher dabei.
Wir werden es bei den Zuschriften, die ja täglich massenweise ankommen, unter podcast@fosbos-batölz.org nachlesen. Valentin, jetzt hast du ein bisschen gehört von Frau Imeris Geschichte. Wie viele Lehrer mit so einem Hintergrund sind dir denn begegnet bislang in deiner langen Schulkarriere in Deutschland?
Nur die Frau Imeri, ehrlich gesagt. Also bisher waren alle meine Lehrer aus Deutschland.
Mhm. Hättest du dir manchmal vielleicht dann auch andere Lehrkräfte gewünscht in deinen Schulen, die mehr auf das Thema eingehen können, dass du noch nicht so perfekt da bist sprachlich, vielleicht auch nicht kulturell noch nicht richtig eingebettet bist, weil du bist ja doch damit 9 Jahren ungefähr gekommen. Das dauert ja eine Zeit, bis man sich eingewöhnt. Oder war das nie negativ in deiner Schulzeit?
Für mich selber war es eigentlich ziemlich positiv, aber das hat ja auch vielleicht damit zu tun, dass ich aus Italien komme und das ein europäisches Land ist und die Kulturen auch ziemlich ähnlich sind. Aber ich glaube, dass wenn mehr Lehrer da gewesen wären, die ein anderes Hintergrund gehabt hätten, wären auch die anderen Schüler, die vielleicht ein bisschen ausgeschlossener waren von der Kultur und einfach von den Bräuchen, und man hätte sie vielleicht ein bisschen mehr integrieren können.
Wir erleben ja viel kulturelle Hintergründe bei uns an der Schule, auch von der F10 bis zur F13 oder BOS 13. Ich weiß nicht, wie viele Nationalitäten wir in der Schule haben, das habe ich noch nicht recherchieren können, aber allein in einer Klasse fallen mir schon 7 verschiedene Nationalitäten ein. Lena, du hast auch über dieses Thema geschrieben.
Tatsächlich, ja.
Erzähl mal, was hast du da genau gemacht, was war das Thema und was waren die Erkenntnisse dann auch?
Ja, also ich habe jetzt im Vorlauf an diesem Podcast eben nochmal geguckt. Ich habe damals meine Zulassungsarbeit fürs erste Staatsexamen geschrieben zum Thema Vorzüge von Lehrkräften mit Migrationshintergrund. Das habe ich einmal theoretisch aufgezogen und ich habe dann noch Interviews geführt mit Lehrkräften mit Migrationshintergrund, die wirklich nicht leicht zu finden waren. Es gibt dann so ein Netzwerk, da bin ich über Umwege drauf gekommen, die nennen sich LEMI, eben Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Und dann haben wir damals über Skype, weil die in ganz Bayern verteilt sind, Interviews geführt. Und da haben wir einiges erfahren. Also ich habe, was ganz oft auch in den Theorien immer wieder zum Vorschein kommt, sind eben die Vorzüge, die man hat. Man hat, zum einen ist man Vorbildfunktion, weil es einfach zu wenig gibt. Also dieses Bunte, was du gerade angesprochen hast, was im Schulhaus doch sehr präsent ist, das hast du ja in den Lehrerzimmern nicht so stark. Also die Lehrerzimmer sind noch weniger bunt, würde ich sagen, also weniger kulturell divers geprägt. Und dadurch hat man einfach so eine Vorbildfunktion für die Schüler, indem sie sehen, hey, es geht doch. Und es gibt nicht nur den deutschen Lehrer.
Es geht doch, entschuldige, du meinst die Leiter zu erklimmen? Oder?
Richtig, dass man es doch schaffen kann, weil irgendwie kommen die ja auch aus verschiedenen Hintergründen. Das ist auch ganz oft, spielt es eine Rolle, dass, ich würde nicht sagen immer unbedingt bildungsfern, sondern einfach gezwungen bildungsfern vielleicht, weil die Leute kommen her, die müssen sich erstmal was aufbauen und da spielt es einfach eine starke Rolle, dass Papa und Mama jetzt erstmal arbeiten und Geld ran schaffen, damit man es irgendwie schafft. Und dadurch kommt dann alles andere auch ein bisschen zu kurz. Also du musst ja dir vorstellen, alles ist ja finanziell geprägt. Ob ich jetzt Bücher brauche, ob ich jetzt irgendwie mal ins Theater gehe, ob ich irgendwie teilnehme an irgendwelchen sportlichen Aktivitäten. Das braucht doch alles irgendwie Kapital. Und so hängt das eben alles zusammen, dass es doch schwierig sein kann. Und das ist die Vorbildfunktion eben, dass man es trotz aller Hürden vielleicht schaffen kann. Man hat diesen Bezug durch die Mehrsprachigkeit hast du sofort zu den Schülern? Oder wenn ich zurückdenke an mein Referendariat München, Rupprecht-Gymnasium, ich kam rein, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, habe mich vorgestellt, ich bin Frau Imeri, und dann war es gleich so, boah, sind Sie auch Ausländerin? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen
ja,
krass. Aber gleichzeitig war das so süß und es war so echt. Und an derselben Schule war zum Beispiel an einem Elternabend eine Mama da. Ich hatte dessen Kind, also dieses Kind dieser Mama, gar nicht im Unterricht. Und die kam dann rein und sagte, sie wollte sich nur bedanken, dass ich jetzt da bin, weil sie hat noch nie eine Lehrerin mit nicht deutschem Hintergrund gehabt. Und das ist total putzig. Also dieses Emotionale triffst du da so stark. Genau.
Ja, und was mir jetzt auffällt, dass dieser erste Schüler sich ein Label eigentlich gibt. Ich muss mich selber irgendwie kennzeichnen. Ich bin der Ausländer, das Ausländerkind und dergleichen. Valentin, hast du auch dir irgendein Label gegeben bezüglich deiner Nationalität, deiner Herkunft? Du hast völlig richtig gesagt, du hast europäischen Hintergrund. Das macht natürlich nochmal einen kulturellen Unterschied. Von der Adaption, von der Anpassung ist es leichter sicherlich. Aber hast du dich manchmal auch so gelabelt, ich bin jetzt von der Nationalität her gesehen anders und werde vielleicht auch anders behandelt?
Ich habe mir eigentlich nicht ein Label gegeben. Also ich habe mich auch nicht wirklich als Ausländer gefühlt, weil ich mich hier in Deutschland mehr zu Hause gefühlt habe als in Italien. Weil ich selber als Mensch meine eigenen Werte habe und es in Deutschland näher steht zum, wen ich sein will, als in Italien.
Und hat sich vielleicht im Rahmen deiner Schullaufbahn das in den Altersstufen auch verändert, dass du sagst, der Umgang ist immer natürlicher geworden, je älter du geworden bist, oder wurden vielleicht gewisse Vorurteile stärker, je älter du geworden bist, weil sich die Mitschüler mehr politisiert haben? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht?
In der Grundschule, also bis zur 4. Klasse, waren es eigentlich ziemlich harmlose Witze, so zum Beispiel, weil mein Nachname nicht deutsch ist, aber auch nicht italienisch. Es ist ein lateinischer Nachname und dann kommen immer wieder so China-Witze. Und früher fand ich sie witzig, aber irgendwann dann doch nicht so mehr. Und es hat sich schon gewandelt.
Also China-Witze, weil diese Buchstaben in deinem Nachnamen drin sind. Wir wollen den Nachnamen jetzt nicht nennen, nur daher kommen die. Mit meinem Nachnamen wurden ja auch immer super Witze gemacht.
Aber auch nur zum Teil, gell?
Ja, teilweise lustig, ich weiß schon. Und auch wenn man Buchstaben weglässt, kommen tolle Wörter raus. Aber gut. Ja, der Name, ich meine dein Name, Albulena, dein Vorname, dürfen wir hier mal sagen. Du willst aber nur Lena genannt werden. Auch da
es ist einfacher einfach. Ja, ich habe das auch schon in der Schule gehabt. Sobald irgendwie Klassenlisten vorgelesen wurden, sobald es gestockt hat, habe ich immer gesagt, das bin ich und sie dürfen ganz normal lesen. Man liest es, wie man es spricht. Ach so, das ist ja gar nicht so schwer. Ja, und Lena macht es halt einfacher.
Genau. Ist auch wirklich eine Herausforderung, wenn wir im Kurhaus die Zeugnisverleihung haben und die Namen fremder Schüler vorgelesen werden, wenn ich das mache, das sind ja 300 Abiturienten bei uns, also für alle, die noch nicht bei uns an der Schule sind, einer der tollsten Tage an der Schule im Juli, die Zeugnisverleihung im Kurhaus Bad Tölz. Dann alle richtig anzusprechen. Und ich kann mich erinnern, Valentin, ich bin zu dir hingegangen vorher auf der Bühne, weißt du noch, weil ich auch nicht sicher war, wie man den Namen ausspricht.
Aber das finde ich gut. Dann spart man mir ein bisschen Scham, dass mein Nachname so klingt, wie es klingt.
Ja. Jetzt steht bei uns ja an der Schule draußen, oder da klebt ein schönes Schild, Schule ohne Rassismus. Da sind wir auch stolz darauf. Lena, du bist da die führende Lehrkraft gewesen. Wir haben auch einen Paten mit dem Corbinian Holzer. Deutscher Eishockey-Nationalspieler war das, NHL-Spieler und so weiter. Was würdet ihr euch vielleicht wünschen, wie man noch mehr dieses Motto verfolgen könnte bei uns? Was sind eure Gedanken zu diesem Motto, das wir haben?
Etwas, das ich gut finde, ist, dass ich mindestens kein Mobbing sehe. Ich sehe verschiedene Gruppen von Schülern und es sind halt verschiedene Menschen, die Freunde sind und auch von verschiedenen Kulturen, also so visuell von verschiedenen Kulturen kommen. Ich finde, man könnte möglicherweise so Veranstaltungen machen, wo man einfach zusammenkommt und über andere Kulturen lernt. Vielleicht in den Pausen oder am Nachmittag, dass man einfach zusammenkommt und auch einfach nur reden kann, so wie ein Club vielleicht.
Ja, es hört sich gut an, ne? Es ist auch als Anstoß wirklich interessant, von den Schülern immer zu hören, was es ist ja jetzt auch nicht sehr aufwendig. So ein, was mir in den Sinn käme, ist so eine Art Kulturcafé oder so, was man super integrieren könnte, auch in die Pausen. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen, auf jeden Fall. Also dieses Schule und Rassismus-Label da draußen, das ist ja nicht nur ein Label. Das ist ja keine Auszeichnung in dem Sinne, sondern wenn du eine Schule ohne Rassismus wirst, dann sagst du damit, du gehst die Verpflichtung ein, ich werde, sobald ich irgendwie sehe, dass es jemandem, dass jemandem Böses in Anführungsstrichen getan wird, setze ich mich dafür ein, dass das nicht wieder passiert. Ich mache mich stark für andere, ich bin gegen Diskriminierung aktiv. Und ich fand halt einfach, an unserer Schule klappt das auch so unheimlich gut. Und deswegen haben wir das damals auch initiiert, weil wir so ein buntes Schülerklientel haben. Wir haben wirklich, wie du anfangs gesagt hast, es sind allein in einer Klasse wahrscheinlich würden dir 7 einfallen, hast du gesagt, ne? Und genau da ist es doch schön, wenn man sowas betont, dass das sehr gut klappt bei uns. Und das finde ich tatsächlich auch. Nichtsdestotrotz kriegt man, vor allem in meiner Funktion als Verbindungslehrerin zum Beispiel, habe ich jetzt wirklich immer wieder und jedes Schuljahr dennoch Sachen mitbekommen. Und da eben die Verpflichtung einzugehen als Schüler. Ich habe Schüler gehabt, die sind zu mir gekommen, weil sie was gesehen haben über einen anderen Schüler, dass dem Unrecht getan wurde. Und das finde ich so toll. Und auch eine Bezugsperson zu haben, also Probleme mit Diskriminierung oder Rassismus und sowas, die sind jetzt nicht stark ausgeprägt, absolut nicht, gar nicht. Aber sobald was ist, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, kamen die sehr, sehr schnell und sehr offen zu mir. Wahrscheinlich, weil ich auch einen Hintergrund habe. Es ist auch an anderen Schulen mir schon aufgefallen, dass man dann doch zu Frau Imeri geht, weil die versteht das vielleicht dann, die kennt das ja.
Ja, spannende Aussage. Ich meine, das Label ist auch Verantwortung.
Richtig.
Und für alle, nicht nur für die Lehrkräfte, sondern auch für die Schüler. Das darf man auch nicht vergessen. Wir gehen jeden Tag dran vorbei, wenn wir den Haupteingang betreten. Ja, in unserem Podcast haben wir noch eine kleine Kategorie, der letzte Satz oder der Satz, der sich einprägt für unseren Podcast, letzte Reihe. Wir sind schon am Ende, die Zeit fliegt hier. Was habt ihr euch gedacht, was habt ihr vorbereitet? Welcher Satz aus eurer Schülerzeit oder vielleicht Lehrerzeit, Lena, bei dir, ist bei euch hängen geblieben, den ihr hier mal gerne vorstellen wollt?
Also ein Satz, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, war von meinem Mathelehrer in der 11. Klasse. Einfach keine Fehler machen.
Ja, wenn es einfach wäre, ne?
Und wie oft hat er denn gesagt?
Sehr oft.
Und hast du ihm befolgen können in Mathe? Wie sind deine Leistungen?
Ich habe es versucht, es war katastrophisch schlecht. Aber dieses Jahr ist es besser geworden in Mathe.
Gut.
Den habe ich aber nicht mehr.
Ja, ja.
Aber es prägt sich ein, sowas.
Ja.
Was prägt sich ein?
Ja.
Vielleicht solltest du den Satz einfach noch ändern, ein Wort anfügen. Einfach versuchen, keine Fehler zu machen. Dann ist ja auch schon gut.
Das folge ich jeden Tag.
Super, Valentin, super. Vielen Dank dafür. Und Lena, bei dir?
Also ich hätte jetzt zwei. Einen aus der Schulzeit. Das ist eine Aufforderung eigentlich. Hurry up, hurry up, hurry up. Kommt von meiner damaligen Englischlehrerin, die immer in a hurry war. Egal, wo man sie getroffen hat, sie war in a hurry. Hurry up, hurry up, hurry up. Okay, das war der erste. Und der zweite ist...
Moment, also da muss ich nachfragen. Das stresst einen doch brutal. Ja. Ich bin jetzt ganz nervös.
Man hat die Frau gesehen und war schon gestresst, aber sie war eine absolut, wirklich eine ausgezeichnete Lehrerin. Die war ganz toll. Und sie war zwar immer in a hurry, aber hat ihr Zeug super gemacht. Also okay. Sie war dann auch mein Vorbild. Dieses Hurry, Hurry, Hurry musste ich mir ein bisschen abgewöhnen. Das, wie gesagt, man internalisiert so Sachen wirklich. Hurry, Hurry, nee. Mach mal langsam, es geht auch.
Ja, okay, gut, also interessanter Satz. Und jetzt noch einer aus deiner eigenen?
Aus der Lehrerausbildung, aus dem Referendariat. Meine Seminarlehrerin, auch Englisch, hat dann irgendwann immer gesagt, tja, such is life. Egal, um was es ging. Und dann hieß es, such is life. Okay.
Ja.
Und manchmal sagt man das jetzt auch, ja, such is life.
Konntest du damit umgehen als Referendarin?
Ja, konnte ich.
Das Leben als Referendarin ist ja auch nicht so leicht.
Absolut nicht, aber es hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, mir hat auch dieses Gespräch Spaß gemacht, Dankeschön. Auch wenn es ein ernsteres Thema war. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung, genau.
Danke, dass wir da sein durften.
Und dann bis zum nächsten Mal hier wieder in unserem Podcast der Vosper Bad Tölz. Letzte Reihe, bis dann.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Vosper Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Bis dann!